Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Derek Scully, Korrespondent der Irish Times in Berlin. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Eigentlich wollte ich mit Ihnen heute zuallererst über den absurden Wahnsinn des Brexit reden und über tausende Schüler, die den Freitag für die Zukunft in gewisser Weise reklamieren. Die große Klimademonstration in Berlin, in anderen deutschen Städten weltweit. Sie kommen gerade von der Berliner Demo?
Ja, ich war gerade hier in Berlin, nicht weit weg vom Funkhaus, im Fair-Berliner Platz. Da waren die Schüler der Nelson-Mandela-Grundschule unterwegs. 240 von denen haben die Schule geschwänzt. Und ja, ich habe mit einem Junge, Iren zufälligerweise, Kiele Donnell hieß sie, und sie sagte, ja, ich bin hier, weil es geht um unsere Zukunft. Ich möchte eine Zukunft haben. Und das geht schon unter die Haut. Und die Leute stehen am Straßenrand. Sie wollten eigentlich nur einkaufen gehen. Und endlich kommt das bei den Menschen an, habe ich gesehen. Mitten im Alltag, unerwartet, genau wie es sein soll.
In der globalisierten Welt ist natürlich auch Christchurch ein Ort gewesen, wo durch die Zeitumstellung schon in unserer Nacht, dort heute Morgen, tausende Schülerinnen und Schüler friedlich demonstriert hatten. Auch ein Fridays for Future bis zur schrecklichen Nachricht, die diesen Tag bestimmt. Der Anschlag auf Muslime in der neuseeländischen Stadt, mindestens 49 Tote, das ist der Stand jetzt. Ein Terrorakt, der en Detail dokumentiert ist durch den Täter selbst im Livestream. Haben Sie das Video angeschaut?
Nee, ich werde das auch nicht machen. Ich war in Norwegen für Anders Breivik und er hat genau das Gleiche gemacht und wir Journalisten sind alle hinterher gerannt. Wir haben den Köder geschluckt und sein Manifest und alles Mögliche und erst hinterher haben die Leute gesagt, oh, haben wir nicht genau das gemacht, was er wollte.
Tja, darüber müssen wir diskutieren und wir werden uns natürlich auch auf den aktuellen Stand bringen lassen, unser Korrespondent, den wir gleich zuschalten werden. Ich bin Corbinian Frenzel, wünsche einen guten Tag. Es ist die Schocknachricht dieses Morgens. Mindestens 49 Menschen sind in Christchurch in Neuseeland ermordet worden durch Gewehrsalven in zwei Moscheen auf Menschen, die sich dort zum Beten versammelt hatten. Die neuseeländische Regierung spricht von einem Terrorakt. Zugeschaltet ist jetzt auch Andreas Stummer, unser Korrespondent, der die Situation seit Stunden beobachtet für uns. Andreas Stummer, wie viele Stunden war unklar, ob noch weitere Gefahr drohen könnte durch weitere Attentäter oder Bomben. Ist die gebannt?
Die Gefahr ist, glaube ich, inoffiziell gebannt. Offiziell wird aber immer noch weiter gefahndet. So heißt das jedenfalls von der Polizei. Man hat vier Verdächtige festgenommen, alle bewaffnet. Davon sollen aber nur drei mit dem Attentat zu tun haben. Der Haupttäter ist geborener Australier, das wissen wir mittlerweile. Alle drei Verdächtigen waren weder unter Beobachtung der neuseeländischen Sicherheitskräfte noch als Gefährder eingestuft und sie hatten auch keine Vorstrafen. Also das waren komplett unbeschriebene Blätter. Die Polizei hat erstmal ihre Ermittlungen und das Fahnden nach weiteren möglichen Mittätern fortgeführt, weil man auf Nummer sicher gehen will. Man hat die Bevölkerung auch nach wie vor dazu aufgerufen, das Haus nicht zu verlassen. Muslime im ganzen Land hat man gebeten, heute nicht mehr in die Moscheen zu gehen, was aber viele, eigentlich fast die meisten, ignoriert haben. Sie wollten ein Zeichen dafür setzen gegen den Terror und sind trotzdem beim Freitagsgebet aufgetaucht, vielerorts unter Polizeischutz, mit Beamten draußen vor der Tür. Neuseeland ist heute Abend jedenfalls nicht wiederzuerkennen.
Das heißt, ein Land im Schock.
Absolut. Ich meine, wenn man gesagt hätte, wo so etwas passieren kann, dann hätte man als letztes wahrscheinlich auf Neuseeland geguckt. Es gibt keine Waffenkultur im Land, die Polizei ist nicht mal bewaffnet, Attentate, Amokläufe, bewaffnete Sonderkommandos, das kennt man wirklich nur aus dem Fernsehen, aus anderen Ländern. Neuseeland ist weit, weit weg von den Brennpunkten der Welt und umso fassungsloser ist man in Christchurch.
Was weiß man denn über die Taten, über den Ablauf dieser Taten?
Der Ablauf ist leider, muss man sagen, dokumentiert worden durch ein Video, das auch noch ins Internet gestellt worden ist. Es begann alles um 1.30 Uhr Ortszeit, als das Freitagsgebet begonnen hat in der größten Moschee in Christchurch am Rand des Botanischen Gartens. Dort sollen bis zu 400 Gläubige gewesen sein. Und 10, 15 Minuten später ist ein Mann in die Moschee gestürmt, in schwarzer Militärkleidung, mit Helm auf dem Kopf, schusssichere Weste um, mit einem Sturmgewehr unterm Arm. Und dann hat dieser Mann begonnen zu schießen. Panik, Körper auf dem Boden, hunderte Patronenhülsen drüber, Schreie durcheinander, keiner wusste wohin. Und dann wusste man nicht, ist der Attentäter noch da, ist er schon geflohen? Und dann kamen Meldungen von einer zweiten Moschee, in genau das Gleiche passiert ist. Dann gab es plötzlich Meldungen von Bomben, die in Autos gefunden wurden. Die Polizei war im Einsatz, das Militär war im Einsatz, ein großes Durcheinander. Und am Ende hat man genau das. Neuseeland, ein Land in Schock, drei Verdächtige in Haft. Und die Ermittlungen müssen ergeben, warum es dazu kam und vor allen Dingen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass ein Mann mit Sturmgewehren in Neuseeland einfach am helllichten Tag in eine Moschee spazieren kann und Carnage anrichtet.
Ein Land, das auch gebannt auf diese Bilder schaut. Ich sprach anfangs mit Derek Scully darüber. Herr Scully, Sie sagen, sowas darf man auch selbst als Journalist eigentlich gar nicht anschauen.
Ja, also als ich damals über Anders Breivik in Norwegen, auch so ein Land, genau wo man am wenigsten erwartet, dass sowas passiert, ein Land im Schockstarre, ein Unschuld, der nicht wieder zu gewinnen wäre. Ich habe einen Streit mit meinem Chef mitten in diesem Wahnsinn, weil er Anders Breivik auch so ein Manifest veröffentlicht hat. Und ich habe gesagt, nur weil er das veröffentlicht hat, bedeutet nicht, dass wir darüber berichten sollen. Und dann gab es ein ethisches Streit los. Haben wir nicht eine Verantwortung, seinen wirren Gedanken zu verstehen? Und ich habe gesagt, Sie wollen wirren Gedanken verstehen. Also das ist ein Fall für Psychologen. Ich weiß nicht, ob es ein Fall für Journalisten in Eile, aber natürlich hat man eine Verantwortung. Die Leute wollen wissen, aus was für einem Hassboden ist das gespeist worden. Also es ist immer ein Problem. Also für meine Kollegen da, die darüber berichten, haben sie nur mal Mitleid. Aber ich glaube, es ist immer diese Worthülse, aber dass die Opfer im Mittelpunkt stehen und nicht unsere Faszination mit dem Bösen.
Andreas Stummer, es gibt auch in diesem Fall von diesem Täter ein Manifest, also nicht nur die Videodokumentation. Wir haben jetzt hier gerade auch redaktionsintern im Newsroom intensiv darüber diskutiert, inwieweit macht man das öffentlich? Inwieweit bezieht man sich darauf? Denn in der Tat gibt es natürlich das menschliche Bedürfnis zu verstehen, warum macht ein Mensch sowas? Warum geht er raus in zwei Moscheen und schießt um sich, mordet kaltblütig Menschen? Wie wird das denn in Neuseeland diskutiert? Ist man überhaupt schon an dem Punkt, dass man darüber diskutieren kann?
Ich denke, der Punkt kommt wahrscheinlich erst am Wochenende. Man diskutiert mehr hier in Australien, weil der Täter Australier ist. Er hat zwar in Neuseeland gelebt, aber er stammt von hier. Und man hat sich einfach die Frage gestellt, wie steht es mit Rechtsextremismus in Neuseeland oder in Australien? Und für Neuseeland muss man ganz klar sagen, Rechtsextremismus ist ein Fremdwort dort, eigentlich jede Art von Extremismus. Es gibt eine rechte Szene am Rand der Gesellschaft in Australien, aber nicht unbedingt eine militante rechtsradikale Szene. Das heißt, es gibt Hunde, die bellen, aber die nicht beißen. Manche haben Parteien gegründet hier und stellen sich zu Wahlen. Andere gehen offen auf Demonstrationen und fordern zum Beispiel Australien den Australiern. Und wieder andere treiben sich in Internetforen herum, wie scheinbar auch der Attentäter. Eines ist ihnen allen gemein und das ist die Kritik an zu viel Einwanderung und vor allem an muslimischer Einwanderung und den möglichen negativen Folgen. Und da kommt der Christchurch-Attentäter Brandon Tarrant nicht nur ins Spiel, sondern er kommt auch in die Nähe von Anders Breivik. Der hat genau das Gleiche gemacht vor 8 Jahren. Und hat auch vor dieser von den Vereinten Nationen angeblich gesponserten Masseneinwanderung von Muslimen in westliche Zivilisationen gewarnt. Oder nicht gewarnt, aber das hat er sich mehr auf seinen Banner geschrieben. Und das sieht sehr danach aus, als ob Brandon Tarrant das auch gemacht hat. Aber darüber berichten ist eine andere Sache. Erwähnen, glaube ich, muss man es. Man muss es auch, glaube ich, auch nicht breittreten.
Ja, das kann ich nur zustimmen. Also am Ende, das dann hält er einen Stock und dann springen wir darüber und dann hinterher sagen wir, oh, war das eine gute Idee. Ich glaube, nach Breivik sind wir alle ein bisschen schlauer geworden.
Vielen Dank, vor allem Andreas Stummer, in die mittlerweile australische Nacht, aus der Sie uns berichten, nach dem Terroranschlag auf 2 Moscheen in Christchurch. Mir fällt es in gewisser Weise ziemlich schwer, nach dem, was wir aus Christchurch gehört haben, von dem Terroranschlag dort, auf das jetzt eigentlich bestimmte Thema dieser Tage zu kommen, den Brexit. Es gibt so viele echte Probleme auf der Welt, dass diese selbstgemachten noch unsinniger scheinen, oder?
Ja, also da wir hier ein kultiviertes Publikum bei Deutschlandfunk Kultur haben, denke ich an diesen Zitat von James Joyce aus Ulysses. Er sagt, die Geschichte ist ein Albtraum, aus dem ich zu erwachen suche. Und Brexit ist dieser Albtraum. Mhm. Also bald haben wir 1000 Tage. Stellen Sie vor, was man alles in 1000 Tagen machen könnte, wenn man diese Kapazitäten nicht im Brexit, also die Klimawandel.
Ganzen, ja, die Beamten, die Journalisten, die es beobachten, was wir alles hätte tun können. Haben Sie schon eine gewisse Ahnung, wann Sie aufwachen können?
Nee, also das ist eher ein Zustand, das ist eine Glaubenssache für viele Briten, also das ist eine neue Religion, also wir sind wer und wir wollen wieder wer werden und wir müssen da alles mitmachen, angeblich in ihrem Theater. Also diese Woche zum ersten Mal habe ich einen ehemaligen Berater von Tony Blair gehört, der zum ersten Mal, der erste Brite, die ich gehört habe, der gesagt hat, mir ist es langsam ein bisschen peinlich. Ich dachte, ja, sehr wohl ist es ein bisschen peinlich. Das hätten sie auch vor 1000 Tagen sagen können. Aber wir machen alle mit und die Iren sind da in Mitleidenschaft, besonders in Mitleidenschaft gezogen. Ich glaube, für uns geht es jetzt nicht mehr darum, was für ein Schatten Brexit wirft, sondern wie dunkel wird der Schatten. Wie dunkel, und können wir das ein bisschen heller machen und mit der Hilfe von der EU hoffentlich schon.
Es gibt ja nach wie vor das Bemühen, auch in London diesen Schatten möglichst einzugrenzen. Theresa May will einfach nochmal abstimmen lassen. Genau das Abkommen, das bereits 2x gescheitert ist, das ist jetzt der aktuelle Stand heute Mittag. Ergibt das Sinn aus Ihrer Sicht oder ist das eigentlich eher ein Akt der Verzweiflung, nochmal abstimmen lassen?
Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich hoffe, dass es da einen Plan gibt. Sonst ist das einfach so eine Chaos. Also ich habe das Gefühl, ich habe mit meinen Kollegen in London gesprochen und also die Abstimmung da, ich weiß nicht, wie diese Woche, es gab eine Abstimmung, 149 Stimmen gegen ihr Plan. Das ist, das letzte Mal war es 200 irgendwas. Also wenn sie noch einmal abstimmen lässt, bevor sie in einer Woche nach Brüssel fährt, kann sie zumindest sagen, schauen Sie mal, also es geht in eine richtige Richtung. Es ist irre, dass es so ist, aber es kann sein, dass sie die aus Nordirland.
Wir können jetzt gerade mal den Dreisatz machen. Wie viel Abstimmung braucht man dann noch, bis wir ankommen?
Aber oh gut, ja, aber die aus Nordirland, die Brücken, langsam sagen sie, wir sind doch für Angebote zu haben und das ist neue Sprache, also diese Nordiren, die Frau May in ihrer Minderheitsregierung unterstützen. Also vielleicht kommt doch was und vielleicht landet sie irgendwie bei 100 oder bei 90 Gegenstimmen für ihr Plan nächste Woche. Dann reist sie nach Brüssel und sagt, schauen Sie mal, können Sie was für mich machen?
Okay. Es gibt Momente, es gab Momente in dieser Woche, an denen ich gedacht habe, Leute, lasst es uns doch einfach mal probieren. No Deal. Und lasst uns vor allem, wir haben darüber gesprochen, welche Energien setzt man ein? Setzen wir jetzt noch Energien ein, um irgendeine Art des Abkommens zu finden oder stecken wir auf allen Seiten die Energien lieber da rein, zu gucken, wie halten wir den Schatten hell oder nicht so dunkel, der sich überall legt durch den Brexit? Und dass man diesen politischen Weg vielleicht offensiver einfach geht und sagt, ja gut, dann jetzt die politische Energie da rein.
Naja, ein harten Brexit ist ja, man kann nicht ein bisschen schwanger sein. Entweder ist es vollzogen oder nicht. Und also für die Iren, natürlich, wir reden viel über Frieden, über Nordirland. Also ganz einfach, zwei Zahlen, 80 und 50. 50% unserer Waren werden exportiert. Wir produzieren sehr viel, wir exportieren sehr viel. Und 50% von denen gehen nach Kontinentaleuropa. Und 80% von diesen Exporte laufen mit LKWs über Großbritannien. Also es ist nicht nur die nordirische Grenze, es ist, wie bekommen wir unsere Waren zum Markt? Und wenn das mit den Zollgrenzen und Warteschlangen und wer weiß was für Technik, also Irland ist dann, ja, fährt gegen die Wand. Und also es ist eine Friedenssache, aber bevor dem Frieden gefährdet ist, dann ist der Wohlstand immer gefährdet. Also wenn der Wohlstand gegen die Wand fährt, dann die Leute fangen an, in Nordirland oder anderswo nach anderen Möglichkeiten zu suchen. Und genau das wollen wir verhindern. Also wenn Irland ein vollwertiges Mitglied der EU ist, dann dürfen sie mit anderen EU-Ländern Handel betreiben. Und wenn Großbritannien aussteigt, dann bitteschön. Aber dann, sie dürfen nicht so eine Durchgangszimmer mit zugemauerten Türen sein. Also wir müssen da irgendwie durch. Und also diese
oder drumherum.
Ja,
das meine ich mit den Energien, die man dann aufwendet. Man wird nicht sofort neue Handelswege finden für alles, aber vielleicht.
Ja, aber wir wollen keine Luftbrücke. Also wir sitzen hier in Berlin und wir wissen, also ja, also die Waren müssen fließen, die Menschen müssen weiterreisen können und diese nordirische Grenze auf jeden Fall vermieden werden. Also ist es für uns eine praktische Überlebenssache, ganz normal. Wir haben schon 800 Jahre Erfahrung, mit den Briten umzugehen. Wir hoffen, das ist nur eine kleine Episode.
Ich habe jetzt noch so eine Frage im Hinterkopf, aber eigentlich kann ich die mir auch sparen, weil ich habe jeden Gesprächspartner zum Thema Brexit gefragt, okay, haben Sie die Skizze, wie wir da jetzt rauskommen?
Ja, ja, aber wenn ich Ihnen mitteilen würde, würde ich Sie ermorden müssen und das wollen wir nicht hier live im Radio.
Derek Scalier, das finde ich ist eine gute Idee. Es ist Freitag und der Freitag gehört seit einigen Wochen der Zukunft. Fridays for Future unter dem Motto demonstrieren auch heute wieder und heute besonders groß und weltweit Schüler für eine engagiertere Klimapolitik. Man könnte auch sagen, so wie Derek Scully das gerade getan hat, sie schwänzen Schule. Die zwei Männer, die jetzt hier bei mir im Studio sind, schwänzen nicht die Schule, aber sie waren beide bei der Berliner Demo. Derek Scully, Korrespondent der Irish Times, als Demonstrant oder als Journalist?
Beides. Also ich wollte das einfach live erleben. Also es ist viel zu viel virtuell in diesem Thema. Also und wenn Kinder einfach einen Stock nehmen und einfach einen zwingen, da das wahrzunehmen, dann soll man wirklich das wahrnehmen.
Mhm. Okay, der zweite ist Klaus Jäger, Wissenschaftler und Solarexperte beim Helmholtz-Zentrum. Schönen guten Tag erstmal.
Guten Tag.
Sie waren als Wissenschaftler dort, als einer der vielen Wissenschaftler, mittlerweile 19.000, die jungen Leute unterstützen. Scientists for Future. Wie war es im Kreis der Schüler?
Also ich bin am Morgen gleich hin, die ganzen Straßen rund um den Invalidenpark in Berlin waren voll mit jungen Menschen, die in Richtung Invalidenpark sind. Es war eine ganz positive, schöne Stimmung und es hat mich sehr froh gemacht zu sehen, welche Energie hier ist. Und da hatte ich das Gefühl, ja, wenn die so weitermachen, dann ist das für unsere Zukunft ein sehr gutes Zeichen.
Haben Sie eine Schätzung, wie viel waren da so etwa? War es voll?
Ich fand es recht voll. Gelesen hatte ich vorhin ungefähr 5.000. Mhm. Das könnte vielleicht so etwa hinkommen.
Es gibt ja diesen ganz eigenartigen Kulturkampf um diese Demos mittlerweile. Einerseits viel Applaus, aber es gibt eben auch den Vorwurf, am Ende schwänzt ihr doch nur Schule, ohne ein Problem zu lösen. Widerrede?
Nee.
Nee?
Ich finde das gerechtfertigt, weil ein Argument, das mir sehr gut gefällt von den Schülerinnen, ist hier, warum sollen wir etwas lernen, von was die Wissenschaft sagt, wenn ihr Politiker euch da auch nicht daran haltet. Und das finde ich irgendwie so ein sehr, sehr guter Wink mit dem Zaunpfahl. Also Schwänzen natürlich muss die Schule kritisch betrachten, auf jeden Fall, aber ich finde das Anliegen der Schülerinnen und Schüler äußerst berechtigt.
Ja, also Schule habe ich selber nie geschwänzt, aber für sowas, also warum soll man dann eine gute Noten bekommen in der Schule, wenn man irgendwie... Ja, also das Klima ist einfach, ja, ist hin. Also die Kinder sind nicht doof. Also sie haben längst durchgeschaut. Unser ökonomisches Modell steht sowieso in der Kippe. Und wenn unser Klima dazukommt, was bringt es dann, ein braver Schüler zu sein?
Ja, was bringt es? Das ist ja Teil dieser Debatte. Klaus Jäger, Sie sind den jungen Leuten beigesprungen. Einer der Auslöser war, dass FDP-Chef Christian Lindner an die Adresse der Schüler gesagt hat, ist ja schön, was ihr macht, aber den Klimawandel müssen jetzt die Experten in den Griff kriegen. Und da sind Sie als einer der Experten und gehen aber natürlich auch die Gefahr ein, dass Ihre wissenschaftliche Arbeit damit ja politisiert wird.
Das mag berechtigt sein, aber andererseits in den letzten Jahrzehnten hat die Wissenschaft sich eigentlich immer eher zurückgenommen, gesagt, wir präsentieren euch die Fakten und wir gehen davon aus, dass ihr als kluge Menschen, kluge Politikerinnen und Politiker diese Fakten nehmt und dann vernünftige Politik macht. Und das ist eben nicht passiert. Und wir sehen eben nur, die Fakten reichen nicht aus, um die Politik und die Gesellschaft zu bewegen. Und deswegen bin ich einer von, jetzt sind es 23.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Mensch, wir haben heute Morgen geschaut, da ist es nochmal schnell weitergegangen, ja.
Ja, die diese Bewegung unterstützen. Und vor einigen Wochen haben in den Niederlanden schon 3.500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschrieben. Also wir vor allem im erneuerbaren Energiebereich oder im Klimabereich sehen ja die Gefahren, die drohen tagtäglich und finden auch, dass die in den Medien und in der öffentlichen Debatte viel zu wenig diskutiert werden. Weil
haben Sie den Eindruck, dass es zu wenig diskutiert wird? Weil da wäre ich jetzt fast, ich habe es gestern schon gesagt, ich sage es nochmal, oh Gott, ich bin da fast ein bisschen bei Christian Lindner. Zumindest bei dem Punkt, dass man sagt, das Bewusstsein, dass wir da ein Problem haben und das, was passieren muss, das ist ja ziemlich breit da, auch in den Medien auf jeden Fall. Und aber auch in der Politik werden sehr viele finden in verantwortlicher Position, die sagen, wir müssen das lösen.
Aber wenn Sie andererseits sich anschauen, was im letzten Jahr in Deutschland so alles die großen Themen waren, gestern war ein Jahr GroKo, dann ging es irgendwie wochenlang über Dinge, die der Innenminister gesagt hat und so weiter und so weiter. Und diese Themen haben eigentlich das ganze Jahr lang die Debatte beherrscht. Und dieses große Thema Klimawandel war vielleicht zum Jahresende, da gab es eine Klimademo am 1. Dezember, da wurde berichtet. Aber ansonsten schwingt dieses Thema zwar immer da, aber hat, glaube ich, nicht den Stellenwert, den es haben sollte.
Ja, also Frau Merkel wollte immer als Klimakanzlerin bezeichnet werden. Ich würde sie als autoindustriegerechte Klimakanzlerin bezeichnen. Also sie hat eine Verantwortung für Arbeitsplätze, also es darf nicht die Arbeitsplätze gefährden. Und das, man hat auch gesehen mit den Großen Koalitionen, was nicht passt, wird passend gemacht. Also diese Dieselregelungen werden da einfach aufgeweicht, sodass dass man vielleicht doch nicht zu diesen Verbote. Also die Autoindustrie kommt mit einem blauen Auge davon. Wir streiten immer noch darüber, ob die Autoindustrie für ihre eigenen Schummelfahrzeuge zahlen sollen. Also ich kenne keine andere Branche, wo das eine Frage wäre, ob der Hersteller des defekten Produkts da nicht in Verantwortung gezogen werden soll. Also ja, also wir reden ständig darüber, aber dieser emotionelle Sprung, ich frage mich, ob der emotionelle Funke übergesprungen ist, und ich glaube, das ist das, was die Kinder hinkriegen, weil wer will wirklich ans Kind ins Auge schauen? Ja, schön, gehen Sie zurück in die Schule, die Erwachsenen kümmern sich darum, weil offensichtlich nicht.
Wir lassen die Schülerinnen und Schüler heute demonstrieren, während wir Profis den Klimawandel stoppen. In aller Bescheidenheit würde ich meine Kompetenz ähnlich groß einschätzen wie die Derek Scullys, Korrespondent der Irish Times und Gast heute Mittag. Gut, dass Sie da sind, Klaus Jäger, Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum, dort spezialisiert auf Sonnenenergie. Herr Jäger, es gibt ehrgeizige Klimaziele, in Paris beschlossen, eine Welt, die bis 2050 kein CO2 mehr ausstoßen will. Dagegen haben wir ganz konkret vor der eigenen Nase eine Regierung hier in Deutschland, die sich unglaublich schwer tut, Schritte in diese Richtung einzuleiten. Glauben Sie nur, weil der Wille fehlt, oder gibt es da auch wirklich objektiv große Hürden für eine Industriegesellschaft, aus diesem CO2-Zeitalter auszusteigen?
Es ist natürlich ein unglaublicher Schritt, weil in den letzten Jahrhunderten, eigentlich in den letzten 150 Jahren, glaube ich, dass ganz viel von dem Fortschritt, von der technologischen Entwicklung, von der Verbesserung der Lebensbedingungen angetrieben wurde durch die Verfügbarkeit von Energie und damit vor allem fossiler Energie. Und davon wieder wegzukommen, ist unglaublich schwer. Inzwischen haben wir aber eine Energieform, die Sonnenenergie, die wir direkt in Elektrizität umwandeln können. Und die Menge der Sonnenenergie reicht ganz locker aus, um die Menschheit zu versorgen. Also die Technologie ist da, es werden aber trotzdem große technologische, gesellschaftliche Umbrüche notwendig sein, um das zu erreichen. Mhm. Und ich glaube, davor hat vielleicht die Politik auch einfach Angst.
Die Technologie ist da, diese Zahlen, wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass wir die Welt ohne Probleme mit Sonnenstrom versorgen könnten, das ist bekannt und nochmal durch Sie jetzt hier gerade bekannt gemacht worden. Jetzt würde man vermuten, da gibt es ja fast schon eine ökonomische Rationalität, dass man das auch macht. Und dann gucke ich jetzt nur auf den kleinen Bereich Deutschland und Sonnenenergie und da hatten wir die Debatten, oh Gott, das ist aber ganz schön teuer.
Es war tatsächlich teuer. Ich glaube, vor ungefähr 20 Jahren hat mit dem Erneuerbaren Energiegesetz diese Entwicklung gestartet. Damals war der Preis für Strom aus Solarenergie noch über 50 Cent pro Kilowattstunde äußerst teuer. Deswegen war am Anfang auch diese Einspeisvergütung, die auf den Strompreis aufgerechnet wird, sehr hoch. Und das wird nach wie vor abbezahlt. Inzwischen ist es aber auch in Deutschland so, dass Strom aus Solarenergie zu den günstigsten Formen gehört, Strom zu machen. Also eine Kilowattstunde aus Solarstrom in Deutschland kostet je nach Anlage zwischen 4 und 12 Cent. Und das ist eine Studie, die hat letztes Jahr das Fraunhofer Institut für Solarenergieforschung publiziert. Also auch in Deutschland ist es inzwischen durchaus konkurrenzfähig.
Hm. Derek Scully, wie groß ist Ihre Hoffnung, Ihr Optimismus, dass auch eine gewisse ökonomische Logik da einsetzt, die sagt, ja, Klimawandel ist eigentlich kein Kostenfaktor, sondern eine Modernisierung und am Ende sogar eine Kostenersparnis?
Also seit Jahren frage ich mich diese Frage. Also früher habe ich immer gedacht, dass ein gewisser Autohersteller aus in der Nähe von Stuttgart eine Monopolstellung für Taxis in Deutschland hatte. Ich dachte, irgendwo wurde ein Gesetz geschrieben. Aber es war einfach, dass diese Autos einfach sehr zuverlässig waren. Also je weniger Tage in der Werkstatt, desto besser. Inzwischen sieht man, dass eine gewisse japanische Autohersteller, dass diese Monopol, die eigentlich kein Monopol war, sondern Zuverlässigkeitstradition, aufgebrochen hat mit einem elektrischen Auto und einem Hybridauto. Und ich frage immer wieder die Taxifahrer, warum? Und sie sagen, naja, weil die deutsche Hersteller aus in der Nähe von Stuttgart einfach unzuverlässig wurde und diese japanische Hersteller einfach bessere Autos und sie haben einfach die Zeichen der Zeit erkannt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Politik versuchen aus gutem Grund, ihre Industrie zu schonen, aber ob nicht im historischen Rückblick man sagen würde, da sie damals nicht die eigene Autoindustrie unter Druck gesetzt haben, haben sie diesen Zugzwang verpasst und die Autoindustrie hat den Sprung selber nicht allein geschafft, weil die politische Zwang besser zu werden gefehlt hat. Und Frau Merkel und anderen sagen, ja, die Jobs haben wir geschaffen, leider die Industrie und die Innovationszwang ist ausgeblieben. Und das wäre meine Gefahr oder meine Sorge für Deutschland, dass diese Perspektive ein bisschen fehlt.
Mhm. Da mache ich mir auch Sorgen. Also ich glaube eben sogar in Deutschland, wo wir nicht sehr viel Sonne haben, gehört Solarenergie zu den günstigsten Formen. In vielen Ländern mit viel Sonne ist es noch viel günstiger. Die Preise werden weiter sinken. Wie bei jeder Technologie werden Dinge einfach billiger, wenn sie weiterentwickelt werden. Kohlekraft bleibt teuer, stört das Klima. Und wenn wir da nicht drauf setzen und hier auch quasi wieder probieren, Industrie aufzubauen, die Solarenergie baut, sehe ich hier eine große Gefahr für die deutsche Wirtschaft.
Aber was muss da passieren? Welche Weichen müssen da gestellt werden? Denn die ökonomische Logik offenbar allein reicht ja nicht.
Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, welche Weichen wirklich gestellt werden.
Aber zum Beispiel also in Ihrem Bereich der Solarenergie, wenn Sie jetzt sagen würden, damit das passiert in Deutschland, auch die billigste Form der Stromerzeugung hier wirklich Raum greift, was müsste da anders reguliert werden? Wo müsste eine Bundesregierung was machen?
Eine Sache, die ganz viel bringen würde, wäre eine konsequente CO2-Besteuerung. Jedes Kilogramm CO2, das produziert wird, für jedes Produkt wird einfach zu einem Fixpreis besteuert. Und sehr viele Ökonomen, Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass das eigentlich eine der effektivsten und auch einfachsten Maßnahmen wäre, einfach die ganze Wirtschaft weg von fossilen hin zu erneuerbaren, umweltfreundlicheren Technologien zu bringen.
Wir haben ja jetzt leider nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen diese Wende hinkriegen, um zum Beispiel das 2-Grad Erwärmungsziel zu erreichen. Hand aufs Herz. Haben Sie die Hoffnung, dass wir das und den Glauben, dass wir das schaffen, oder ist die Menschheit da zu langsam und zu träge?
Ich habe nach wie vor Hoffnung und die Schülerproteste machen mir viel Hoffnung, aber ich spüre auch so eine gewisse Unruhe, weil ich merke, ja, die Zeit scheint uns wirklich davon zu rennen und die Zeichen des ändernden Klimas werden auch immer sichtbarer.
Ja, ich merke auch, mein Freundeskreis, die Selbstgefälligkeit bröckelt langsam. Die Leute merken, man kann auch kleine Sachen machen und aus kleinen Sachen werden große Sachen. Aus kleinen Schülern werden große Politiker irgendwann und die Christian Lindners vielleicht sollen sich warm anziehen.
sagt Derek Scully. Klaus Jäger, wir entlassen Sie jetzt hier an dieser Stelle, denn Sie müssen zurück. Sie müssen zurück zur Demo und dann vor allem ins Naturkundemuseum. Da werden Sie was genau tun?
Genau, also ich finde das eine unglaublich schöne Aktion vom Naturkundemuseum in Berlin. Das Naturkundemuseum öffnet heute am Nachmittag für alle Schülerinnen und Schüler gratis die Türen. Die können rein und 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden dort sein und sich der Diskussion mit den Schülern stellen und die Schüler diskutieren. Also es sind Kollegen vom Helmholtz-Zentrum Berlin da, wir reden über Solarenergie, andere Kollegen reden über Klima und so weiter.
Klaus Jäger, dann viel Vergnügen dabei. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio.
Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Derek Scully, als Ihre sind Sie natürlich Katholik, oder?
Ja, es ist so.
Ja, als Ihre darf man wahrscheinlich auch nicht austreten, oder?
Okay, dann ein kleines Exklusiv, das habe ich vor Jahren gemacht, weil ich sehen wollte, weil in Irland kann man nicht austreten, aber in Deutschland schon. Und es war ein sehr schräges Erlebnis am Montagmorgen in den Mückenstraße in Berlin im Amtsgericht. Ein Beamter hat mich aus der Kirche irgendwie entlassen. Und ja, es war ein bisschen wie Hotel California, man kann auschecken, aber verlassen darf man nie.
Fasten Sie denn auch? Trotz allem noch oder jemals?
Ja, in meiner Lebenszeit, ich bin Jahrgang 77, Fasten ist so ein dehnbarer Begriff. Also man sieht mit unseren muslimischen Mitbürgern, also sie fasten immer noch richtig, also zu Ramadan. Also die katholische Kirche hat versucht, so user-friendly zu werden und am Aschermittwoch darf man kleine Mahlzeiten und eine große. Also richtig fasten tut man eigentlich nicht mehr. Aber ich schmunzle immer, wenn ich sehe, wie Fasten, also das Nicht-Konsumieren von Essen und das nicht Essen zu einem, sie versuchen daraus ein Produkt zu machen. Kaufen Sie das, um nicht zu essen, Detox und so weiter. Und alle Weltreligionen haben immer am Fasten geglaubt und das ist an sich was sehr Gesundes.
Derek Scully war mein Gast in dieser Stunde, Korrespondent der Irish Times. Ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch.
Ich habe zu danken.